Hallo und herzlich willkommen. Hier ist NoGo mit Ausgabe 177. Servus, Stefan.
Hallo, Markus.
Wie geht's uns soweit, Herr Nowotny?
Ja, es geht uns sehr gut, Herr Fribis. Wie geht's Ihnen?
Ja, ich kann auch nicht klagen. Wie ist das Wertebefinden bezüglich sportlicher Natur sozusagen?
Ja, durchwachsen, ein bisschen ungeordnet, würde ich sagen. So wie die Austria-Arbeit, Abwehr.
Okay. Obwohl es die beste Abwehr der Liga ist.
Ja, dazu stehe ich noch immer. Ich weiß, ich werde viel gescholten, aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und auch in dieser Saison, mein lieber Markus. Ich kann nur sagen, seit 8 Jahren hat die Austria nicht mehr gewonnen in der ersten Runde. Und jetzt hat sie seit 6 Jahren erstmals nicht verloren in der ersten Runde, was ja schon ein Fortschritt ist. Also man muss sich an den kleinen Dingen des Lebens festmachen.
Okay. Ja, sicher. Und ich meine, deswegen auch geht es jetzt in dieser Folge um Frust und Minimalismus. Und ich glaube, es gibt da einiges zu besprechen, also gehen wir gleich Gas.
Genau. Und ich würde jetzt einmal die Bühne nutzen für Rapid, dass ihr mal zuerst drankommt in der Folge, weil wir haben gleichzeitig gespielt. Die letzten Folgen war immer der Austria-Block zuerst dran. Heben wir uns diesmal das Beste zum Schluss auf, oder?
Also komme ich dann doch als Zweites. Gut, ja, also hauen wir mal rein. Hütteldorf am Sonntag. Es gab das erste Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen Blau-Weiß Linz. Angstgegner der vergangenen Saison in der 2024-25 ja nur einen Punkt und ein Türchen gelungen aus 4 Duellen. Das heißt, man hatte da einiges wieder gut zu machen. Start meiner Meinung nach sehr furios. Tolle 25 erste Minuten. Da war Spielwitz zu sehen, da war Pressing zu sehen. Man ist draufgegangen. War, finde ich, kreativ, war druckvoll, hat sich einige Chancen erspielt und finde ich auch ein sehr schönes Tor erzielt durch Dahl gleich in der 8. Minute. Kopfballvorbereitung von Antist und Dahl dann wunderbar zum 1-0 eingeköpft. Danach auch noch weitere Möglichkeiten, aber es wollte dann nicht mehr noch mehr gelingen. In den ersten, wie gesagt, knapp 25, 30 Minuten von Blau-Weiß Linz zu gar nichts zu sehen. Also im Vergleich zur Vorsaison hat man die da sehr gut im Griff gehabt. In der Folge dann etwas in Sachen Druck nachgelassen und die Linzer kamen etwas besser in die Partie, haben dann eigentlich aus dem Nichts mit dem ersten Torschuss auch einen Lattentreffer gehabt, wo Rapid mit Sicherheit etwas Glück hatte. Und auf Rapid-Zeiten war es dann halt in der Folge wieder wie zuletzt so ein bisschen, letzte Pässe nicht genau genug, beziehungsweise Chancenverwertung wie in der V-Saison etwas suboptimal. Zweite Hälfte war dann ausgeglichener, würde ich jetzt mal sagen. Chancen auf beiden Seiten eigentlich Rapid mit den größten Sitzern. Man muss, hätte ich mal vorhin, Torhüter Bayer, der wirklich eine gute Leistung abgeliefert hat, bei den Linzern im Tor einen tollen Schuss noch in der ersten Hälfte von Sangeré rechts unten aus dem Eck gefischt. In der zweiten Hälfte starke Reaktionen nach Stangelpass von Dahl, wo Antist in der Mitte reingerutscht ist. Und dann war es im Finish dann auch noch so, dann als Mbui gekommen ist, dass sich Antist und Mbui komplett selbst im Weg herumgestanden sind und dann eine hundertprozentig eigentlich gemeinsam vermasselt haben. Und ja, wenn man halt nur so knapp führt, dann dürfte man sich nicht beschweren, wenn es im Finish dann vielleicht doch irgendwie durch so einen Lucky Punch der Gegner noch zum Ausgleich kommt. Da war auch die große Chance kurz vor Schluss für Huskovic da. Das wäre es irgendwie natürlich gewesen, wenn der Leihspieler von der Austria gerade gegen Rapid trifft. Dann war zwar knapp neben Hedel, macht es teilweise umso schwieriger für mich als Goalie, wo dann so ein bisschen die Krux immer ist, mit dem Fuß oder doch mit der Hand hin und dann war es zudem auch noch verdeckt. Für mich gute Reaktion von Hedl hier, der das 1-0 festgehalten hat. Und so war es dann im Finish etwas so, dass es Rapid über die Zeit gezittert hat, aber wenn man sich die Zahlen ansieht vom XG-Wert 1,3:9 zu 0,5, Gesamtschüsse 16:4, Großchancen 3:1, dann war es, denke ich mal, summa summarum ein verdienter Erfolg für Rapid, der jetzt nicht für den ersten 25 Minuten mal ausgenommen glänzend war. Aber ich denke, die letzten beiden Partien machen Mut, machen Hoffnung. Es läuft immer mehr zusammen, so wie es natürlich auch sein konnte. Die Ergebnisse stimmen bisher. Gab es jetzt nur Siege in den Pflichtspielen. Auch wenn man natürlich bedenken muss, die Kaliber bisher waren auch nicht die größten. Aber wie gesagt, Blau-Weiß Linz immer ein unangenehmer Gegner und einer, der in der jüngeren Vergangenheit uns nicht wirklich gelegen hat.
Das heißt, deine Hoffnungen auf die Mission 33 im Jahr 26 sind gestiegen. Du hast heute in der Nacht schon die Meisterschale in den Himmel gehoben.
Na, also ganz so ist es nicht. Also ich glaube, man hat, wie gesagt, einfach gesehen, gewisse Abläufe klappen schon besser, es klappt aber noch nicht alles. Ähnlich hat es, glaube ich, auch Peter Stöger gesehen und ist, denke ich mal, ganz gut eingeordnet. Und ich glaube, es war gut und irgendwo wichtig, so wie das, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Interessant fand ich, dass ein Jonas Auer überhaupt nicht im Kader war. Offizielle Begründung, gegen Blau-Weiß Linz wollte man jetzt nicht oder braucht man nicht noch so viele Defensivoptionen auf der Bank, sondern obwohl die Ersatzspieler ja aufgestockt wurden im Vergleich zur Vorsaison, hat man hier mehr die offensiven Varianten noch parat haben wollen und mit dem ja eben einen, der sowohl rechts in der Viererkette als auch links in der Viererkette spielen kann und damit Jonas Auer gar nicht im Kader. Das ist zumindest die offizielle Begründung, aber man weiß natürlich auch, es gab in der jüngeren Vergangenheit das ein oder andere Angebot, das wohl nicht so schlecht war oder zumindest Anfrage mal da gewesen. Jetzt ist vielleicht dann noch mehr im Busch. Also in diese Richtung darf vielleicht schon spekuliert werden, auch wenn ich es persönlich schade fände, wenn Auer geht, auch wenn er für viele weiterhin ein Sündenbock ist und ein gern genommener. Für seine persönliche Entwicklung wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er von Rapid wegkommt.
Wäre für jeden gut.
Aufgrund dieser Begebenheiten, ja, danke Stefan. Aber für mich persönlich, ich fände es schade, muss ich sagen. Auch ich habe ihn in der Vergangenheit auch kritisiert, ich denke aber immer konstruktiv kritisiert und eher mit belegbaren Sachen, die eben in gewissen Spielen passiert sind. Weiß aber auch, glaube ich, seinen Vorwärtsdrang zu schätzen und dass er da immer eine wichtige Option ist, auch wenn ich seine Flankenqualität nach wie vor jetzt nicht oder sagen wir so ausbaufähig betrachte. Aber ich glaube einfach, dass vielleicht er und Horn sich gegenseitig pushen könnten und da dann eben, wenn man wirklich in die Ligaphasen kommt, die Zusatzoption gut wäre, weiter im Kader zu haben.
Also das wundert mich jetzt schon, dass du das sagst, weil ich in der letzten Saison war das quasi die Bank, dass du den Jonas Auer kritisierst und ich glaube, da waren auch Worte wie Inferior dabei und so weiter und so fort. Also das müsste doch jetzt für dich eine Freude sein, wenn man einen Spieler wie Jonas Auer, der dir schon so viel Leid zugetragen hat, da jetzt noch zu Geld machen könnte.
Wäre mit Sicherheit nicht verkehrt, wenn man gewisses Geld einstecken würde, aber halt, das macht mir irgendwie auch leichtes Bauchweh. Bei all der Qualität, die ich jetzt da schon am Platz sehe, macht mir es halt gewisses Bauchweh, wenn man sieht in der Startelf am Sonntag mit Hedl und mit Kapitän Seidel zwei Österreicher am Platz, ansonsten nur Legionäre in der Startformation und wenn halt einer, der mit Sicherheit dann auch noch seine Einsatzmöglichkeiten
hat. Juan hat auch gespielt, oder?
Er ist Deutscher.
Ja, eben. Das stört dich sicher nicht. Da hast du sicher keinen Bauchweh, wenn ein Deutscher spielt, oder?
es ist ja nicht so, dass mich die anderen Ausländer, weil nicht Österreicher, stören würden das nicht, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Und Auer wäre eben einer, denke ich mal, der, wenn er auch zu Einsätzen kommt, oder der fix dann auch weiter noch zu Einsätzen kommen würde, der auch noch Österreicher wäre. Okay, sein erster Backup ist vielleicht jetzt dann mit Demi auch gefunden, wäre auch noch ein jüngerer Österreicher. Also ich bin gespannt, wie das dann tatsächlich läuft, wenn man dann sagt, er wird noch einen weiteren Linksverteidiger-Option dann irgendwie dazu holen, der vielleicht erneut Legionär wäre, dann würde ich persönlich lieber Jonas Auer behalten, weil, wie gesagt, ich glaube, ich habe es aber auch in meiner Saisonzusammenfassung zusammen mit Erik auch thematisiert, dass ich jetzt mir verbiete, dass man alles nur schlecht an ihm sieht.
Die meisten Zweikämpfe gewonnen hat Sangaré, auch ein, nämlich 20 am Stück. Auch einer, der vielleicht noch gehen könnte, oder? Glaubst du, dass der Kader jetzt schon so zusammenbleibt, wie er ist? Weil Sangaré und Auer, ich glaube auch Royau ist auch immer wieder gerüchtet, dass er noch den Verein verlassen könnte. Glaubst du, dass Rapid noch mit Abgängen rechnen muss oder glaubst du, dass es, wenn dann nur noch Zugänge gibt?
Nee, also ich glaube fix, dass es noch drei Abgangskandidaten gibt. Hinten eben, wie jetzt thematisiert, Jonas Auer, in der Abwehr Ahusu oder Royau und im Mittelfeld Sangaré auf jeden Fall, war eben auch, hier jetzt gesagt, nicht die allein als alleinige und Quelle hernehmen. Bei Footmob derjenige, der am besten bewertet wurde mit 8,1 am gesamten Spielfeld und eben auch in der Rapid-Mannschaft.
Wer ist da am besten bewertet worden?
Sangaré. Und er hat wirklich auch ein gutes Spiel gemacht, einige tolle Schnittpässe auch gespielt und erneut zweikampfstark. Also eigentlich, wie man ihn auch oftmals in der vergangenen Beginn der Saison erlebt hat, wo er wirklich eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ich glaube, dass man prinzipiell wesentlich variabler jetzt auch aufgestellt ist. Und ich, so wie ich es jetzt auch schon in den vorigen Sendungen gesagt habe, in der Innenverteidigung ist man, glaube ich, wirklich in der Dichte so gut aufgestellt und hat noch mit Schöller und Gröller Talente in der Hinterhand plus einen Horn, der auch da drin spielen kann. Ja, dass es da gut und gerne noch zum Abgang kommen kann und dann eben, wie gesagt, am ehesten Royao, bei dem ich es irgendwie am wenigsten hoffe, oder eben Ahusu, der mit Sicherheit auch schon ein toller Stellvertreter ist, den ich aber noch einen Tick hinter Royao derzeit sehe, aber er ist aber auch auf der anderen Seite noch jünger und könnte sich natürlich auch noch mehr entwickeln.
Bei Flashscore ist übrigens Mann des Spiels Stahl mit einer Bewertung von 8,0. Weil er 46 Ballberührungen gehabt hat, 6 Ballberührungen im gegnerischen Strafraum. Da hat den Spitzenwert Antiste mit 8 und einen XG-Wert von 0,32. Da hat auch Antiste einen höheren mit 0,43.
Okay, siehst du, also so ist ja. Es eben relativ unterschiedlich, ob man jetzt bei Footmob, bei SofaScore auch immer nachschaut, weil die einfach andere Parameter teilweise zugrunde legen.
Aber natürlich nicht viel Unterschied.
Jo. Beim Kicker übrigens auch im Team der Runde mit dabei, gleich jetzt in dieser zum Auftakt sozusagen mit reingekommen, ist Dahl dann auch gleich als Nominierter mit drin und ich kann schon vorwegnehmen, Fitz, der ist ja da auch Stammgast.
Ja, wird auch bleiben, hoffentlich. Genau. Also ein Auftakt nach Maß. Ihr könnt jetzt da eigentlich relativ beruhigt und mit breiter Brust in den Europacup schauen am Donnerstag.
Ja, also fix mit breiter Brust. Wie gesagt, jetzt in den Pflichtspielen, finde ich, hat man sich sukzessive gesteigert und hat bis jetzt alles gewonnen. Mit Dundee kommt jetzt mit Sicherheit eine unangenehme Aufgabe. Keiner, die man irgendwie auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ich glaube, ja, schottischer Fußball ist bekannt, wie jetzt heute habe ich echt Hänger. Hans Krankl bei Sky so.
Alles habe ich das.
Ich komme noch vielleicht auf etwas. Ja. Gebetsmühlenartig.
Ja, das stimmt, ja. Kann ich bestätigen.
Man muss es im Kopf nur ein bisschen richtig sortieren und dann klappt es auch mit der Aussprache. Ja. Gesagt, dass halt die Physis da sehr hervorstechend ist, wobei, wenn man sich eben dann die so ein bisschen anschaut, dann, ja, da gibt es eben, glaube ich, 3, 4, 5, 6, 7 Schotten wirklich nur im gesamten 24-Mann-Kader. Ist eben legionäre 18, also 75% Legionärschnitt. Wirklich eine kunterbunte Truppe, so wie es ja mittlerweile bei Rapid auch bald anzutreffen sein könnte. Ja.
Wir in Österreich müssen natürlich immer an Sean Dundee denken. Auch ehemaliger Austria-Spieler, 18 Spiele für die Austria gemacht.
Beim KSC groß geworden.
War jetzt nicht so der Burner bei der Austria. Ja, beim KSC groß geworden, genau. Und ja.
Genau, und sie haben einen irischen Trainer. Der gesamte Club ist 1909, als Dundee Hibernian gegründet wurde. Seit 1923 Dundee dann United. Und sie haben mittlerweile auch einen amerikanischen Präsidenten, das heißt, ja, auch halt gewisse Einflüsse schon von aus Übersee und nichts mehr mit so viel Großfußballromantik sind in der vergangenen Saison Vierter geworden und haben am vergangenen Wochenende ein 2:2 Unentschieden auswärts bei Falkirk im ersten Match der schottischen Liga eingefahren, zweimal den Rückstand wettgemacht und hatten in der ersten, also für sie ersten Quali-Runde, was natürlich jetzt insgesamt die zweite war, das Vergnügen mit Una Strassen aus Luxemburg und konnten sich da sowohl zu Hause als auch auswärts mit 1:0 durchsetzen. klingt jetzt nicht überragend und ist auch vom Marktwert deutlich niedriger anzusetzen als Rapid. Aber ja, wir wissen alle, die Wahrheit liegt am Platz. Und ja, da gilt es sich eben auch dementsprechend zu beweisen.
Genau, und was du tippst, das werden wir dann noch später besprechen.
Genau, aber zuvor schauen wir auf das violette Lager, die waren zum Bundesliga-Auftakt in Graz gefordert.
Genau, wir waren in Graz gegen den GRK gefordert und das trifft es eigentlich ganz gut. Es war ein herausforderndes Spiel und es war ein im Endeffekt dann verdientes Unentschieden, was dabei herausgeschaut hat. Der GRK hat das sehr klug gemacht, hat geschaut, dass das schnelle Umschaltspiel bei ihnen funktioniert, sie schnell vor das Tor der Austria kommen, eine gewisse Unordnung der Austria-Abwehr ausnutzen und so zum Torerfolg kommen. Das hat auch zweimal funktioniert, das muss man ganz klar anerkennen, da war die Austria-Abwehr einfach zu ungeordnet. Der GRK hat im ganzen Spiel 2 Schüsse aufs Tor gehabt und hat 2 Tore geschossen. Das nenne ich Effizienz, von der kann die Austria derzeit nur träumen, wobei die Austria auch nur 3 Schüsse aufs Tor hatte und da zweimal getroffen hat, also war jetzt nicht so ineffizient, aber die Austria war natürlich über weite Strecken des Spiels schon das spielbestimmende Team, hatte mehr Ballbesitz, nämlich 63% im Gegensatz zum GRK mit 37% und hat auch einen viel höheren Expected Goals Wert gehabt als der GRK. In der Phase, in der sich die Austria gerade befindet, merkt man, also man hat ja immer wieder in der Vorbereitung betont, dass man den Kader nur punktuell verbessert hat. Das heißt, man hat jetzt als Fan erwartet, dass das schon alles viel schneller geht und dass man schon viel weiter ist. Man hat das auch in den Testspielen, aufgrund der Testspiele erahnen können, dass man schon viel weiter ist. Man ist es aber nicht. Man sucht noch die Abstimmung vorne, noch die Automatismen, noch die richtigen Laufwege, noch das richtige System gibt es wahrscheinlich schon, aber noch die Umsetzung des richtigen Systems, das sucht man noch. Mir gefällt das Spiel nach vorne recht gut. Ich finde, das ist sehr schön und auch sehr variabel. Und ich finde auch, dass der Dominik Fitz, auch weil du da jetzt erwähnt hast, dass der wieder in der Kickerelf des Tages war, ich finde, der hat einen Riesenschritt zum letzten Jahr gemacht. Der ist jetzt noch viel aktiver am Platz. Der ist noch reifer geworden über den Saisonwechsel hinweg. Ist abgeklärter, kann das Spiel noch besser lesen und ist eigentlich noch unangenehmer zu bespielen für den Gegner, als er schon in der letzten Saison war. Und da hat er ja schon eine Spitzensaison gehabt. Also der wird wirklich, wirklich von Spiel zu Spiel besser. Und das ist wirklich eine Augenweide, dem derzeit zuzuschauen. Also das ist so mein Lichtblick im Kader. Und ich hoffe natürlich, dass sie den nicht noch verkaufen müssen, dass sie dann nicht schwach werden müssen bei einem Angebot und dass er auch vielleicht bleiben will. Weil bis jetzt ist er quasi unsere Bank, dass wir Spiele nicht verlieren, weil ein Dominik Fitz einfach immer wieder Ideen hat und Spiele entscheiden kann. Und was unterstreicht meine These? Einfach das Spiel gegen den GRK. Das 2:2 hat er selbst geschossen und das 1:1 hat er aufgelegt oder quasi aufgelegt, da hat Botic noch den Ball gestoppt. Aber nein, das 1:1 war, das hat er aufgelegt, Entschuldigung, und das 2:2 geschossen, weil das 1:1 war ja durch den Corner Sakaria. Beim 2:2 hat Botic ihm den Ball aufgelegt, dass er abziehen kann. Also er ist einfach derzeit die Garantie, dass die Austria auch Tore macht und Tore schießen kann während des Spiels. Sakaria findet sich noch nicht ganz so gut zurecht in der Mannschaft, finde ich, vor allem im Spiel selbst. Der ist sehr bemüht, aber es funktioniert noch nicht alles. Man merkt einfach, dass er jetzt auch in China war, dass er bei Sturm lange nicht gespielt hat. Dem würde ich einfach Zeit geben, aber sollte Fitz gehen, glaube ich schon, dass ein Manfred Sakaria in die Fußstapfen eines Dominik Fitz treten kann. Trotzdem, soweit wie der Fitz diese Saison ist, ist der Manfred Sakaria noch lange nicht. Das, was unser größtes Problem ist derzeit, ist eben die Abwehr. Wir haben 2 Tore gegen den GRK bekommen. ich habe ein Déjà-vu von letzter Saison, wo der Saisonstart ähnlich strauchelnd war wie in dieser Saison, ähnlich slapstick-mäßig wie in dieser Saison. Ein Fehler, also es sind eigentlich meiner Meinung nach vor allem Konzentrationsfehler, die zu den Gegentoren führen. Und das muss man auf jeden Fall wieder abstellen. Also das kann nicht sein, dass man als so eingespielte Abwehr mit so guten Abwehrhühnern im Kader, die eigentlich alle individuell gesehen sehr stark sind, dass die dann immer wieder so große Böcke reinhauen, die dann auch zu Gegentoren führen. Also vor allem das 2:2 ärgert mich auch maßlos, weil das eine Kopie vom Voitsberg-Gegentor war.
2:1.
Das 2:1 ärgert mich maßlos, weil das eine Kopie vom Voitsberg-Gegentor war. Stangelpass in die Mitte und einfach nur den Ball im Tor unterbringen. Das ist, ich meine, das lernt man im Nachwuchs schon. Ich weiß, ich rede jetzt groß und könnte es wahrscheinlich auch nicht besser verteidigen, aber ich muss es ja auch nicht besser verteidigen, weil ich bin ja ein Fan, der von außen zuschaut und der dank auch dieses Podcasts austeilen darf. Also das ist die große Schwäche der Austria und das ist auch der große Grund oder der Hauptgrund, warum man derzeit sich schwer tut, Spiele zu gewinnen, weil man sich die Tore einfach selbst schießt. Und wenn ich mir jetzt einen Alex Dragovic anschaue, der die Abwehr schon unter Kontrolle hat und nach wie vor laut ist und nach wie vor Regieanweisungen gibt, in der Rückwärtsbewegung ist die Abwehr einfach viel zu leicht ungeordnet. Und bis sie die Ordnung wieder finden, ist der Ball im Tor und das ist einfach zu spät. Andererseits, wenn ich mir die Vorwärtsbewegung anschaue, die Pässe, die ein Alex Dragovic in dieser Saison spielt, da merkt man auch, dass er das System jetzt verinnerlicht hat, dass der Spieleröffnungen spielen kann wie kaum ein anderer Spieler in der Liga. Also der spielt Pässe, damit rechnet der Gegner nicht. Das ist großartig. Aber wenn ich dann immer wieder eben Gegentore bekomme, dann bringt mir das nicht. Das heißt, ich sehe viel Licht bei der Austria, ich sehe wenig Schatten, aber den Schatten, den ich bei der Austria sehe, der ist leider der Grund, warum wir Gegentore bekommen. Und was ich auch sagen muss, ist, Samuel Schein-Radlinger war am Ende der letzten Saison schon ein bisschen stärker als in dieser Saison. Auch der glänzt immer wieder mit ein bisschen mit Unsicherheiten und das sollte er auch abstellen.
Genau. Und ich weiß nicht, wie es in deiner Bewertung war, aber bei Footmob hat er die schlechteste Bewertung aller Spieler am Platz erhalten, Schein-Radlinger.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm die schlechteste Bewertung gegeben hätte, aber es war halt jetzt da kein... Es ist halt schwierig als Austria-Tormann nach einem Patrick Penz und nach einem Chris Früchtl, ist es halt schwierig da und man hat bei der Austria auch historisch gesehen andere Maßstäbe für Tormänner, weil man da eigentlich nie ein Problem gehabt hat. Schein-Radlinger ist kein schlechter Tormann und er hat uns auch in der letzten Saison vor Niederlagen bewahrt und wird uns auch diese Saison vor Niederlagen bewahrt, aber auch er wirkt noch ziemlich unkonzentriert und dadurch unsicher, verunsichert dadurch sicher auch seine Vorderleute ein bisschen und deswegen sind wir derzeit nicht die stärkste Innenverteidigung der Liga und die stärkste Abwehr der Liga, aber wir haben das Zeug dazu, das noch zu werden und ich hoffe, dass wir hart daran arbeiten, das auch zu werden. Ein kurzer Lichtblick möchte ich noch sagen. Ich glaube, mit dem Eggestein werden wir noch viel Freude haben. Also der bringt immer sehr viel Schwung rein. Der kann das Spiel jetzt schon sehr gut lesen. Man merkt einfach, dass der den Stefan Helm versteht, der Stefan Helm ihn versteht. Ich verstehe immer mehr, warum das so ein großer Wunschspieler vom Stefan Helm war.
Okay, man muss auch sagen, die von euch obligatorischen 65. Minute Wechsel gab es diesmal in der 61. Minute, Ad 1 und Ad 2, die eingewechselten Eggestein für Malone, Handel für Wiesinger und Lee für Fischer sind beim Kicker allesamt besser benotet worden als die in der Startelf standen, also die drei.
Ja, siehst bei Flash sogar ist wieder ein bisschen anders.
Okay.
Ja, wobei, wie gesagt, das ist ein bisschen alles besser als Malone. Handel. Ja. Sehe ich jetzt nicht so schnell. Ja, egal. Ich will, Dominik Fitz ist mit 8,3 Mann des Spiels. Sehe ich so. Finde ich gut. Mein subjektives Gefühl hätte mich dabei nicht getäuscht. Aber alles in allem bekommen wir einfach zu leicht die Gegentore und im Gegensatz muss ich schon sagen, dass es mir sehr gefällt, dass wir auch andere Lösungen haben und variable Lösungen. Also ich finde, wir sind vorne sehr variabel aufgestellt und spielen auch sehr variabel, vor allem gegen tiefstehende Mannschaften. Das heißt, tiefstehende Mannschaften sind immer problematisch zu bespielen für jeden Verein, wenn du einfach wenig Platz hast am gegnerischen 16er und die in Zweierreihen verteidigen. Aber die Austria ist da sehr gut und kann da wirklich sehr gut damit umgehen und Lösungen finden. Das gefällt mir in dieser Saison sehr gut. Entschuldigung, jetzt es hat gerade mein Hund draußen gebellt, deswegen habe ich jetzt ein bisschen zum Stottern begonnen, aber ihr habt es eh nicht gemerkt, weil ich die ganze Zeit stotter.
Aber ja, ich komme nachher nochmal drauf zurück. Jetzt frage ich mich natürlich, hier sitzend, bisschen mit offenem Mund, hast du mit Absicht eine Szene unterschlagen oder einfach bis jetzt vergessen oder willst du, dass ich dich darauf anspreche? Oder?
Nein, bitte sprich mich nicht drauf an. Nein, ich wollte damit nur unterstreichen, dass das für mich nicht die spielentscheidende Szene war. Ja? Mhm. Also der Grund, warum wir unentschieden gespielt haben, sind in erster Linie die Gegentore. Und zwar nicht die geschossenen Tore, sondern es sind die Gegentore. Die waren alle vermeidbar. Du sprichst die Elfmetersituation an, wo der GRK-Spieler Italiano angeschossen wurde.
Von Barry.
Barry. Und Stefan Ebner, der Schiedsrichter, direkt auf den Elfmeterpunkt gezeigt hat, sehr bestimmt auf den Elfmeterpunkt gezeigt hat, der auch eigentlich relativ nah bei der Situation gestanden ist und freie Sicht gehabt hat. Also es war für ihn sofort klar, dass das jetzt ein Elfmeter ist. Und wie bei jedem Elfmeter hat sich der VAR natürlich eingeschaltet und das nochmal überprüft und hat ihn dann an die Seitenlinie beordert und nach einem genauen Videostudium dieser Szene hat er dann entschieden, den Elfmeter nicht zu geben. Im Austria-Lager ist der Frust aufgrund dieser Entscheidung natürlich sehr groß und natürlich sage ich jetzt doch aus dem Grund, weil er bei mir auch sehr groß ist, der Frust. Wir kennen das Schiedsrichterwesen in Österreich. Wir wissen, wie schwierig es die Schiedsrichter in Österreich haben, weil sie Woche für Woche wieder unter Kritik stehen und es nie jedem recht machen können. Aber das, was ich schon sagen muss, ist, das war keine klare Fehlentscheidung, meiner Meinung nach. Also das ist jetzt da meine Privatmeinung. Die Hand war nicht eng anliegend am Körper, sondern die Hand war vom Körper circa 2 Handflächen breit weg. Wenn sie eng anliegend am Körper gewesen wäre, dann hätte ich den Elfmeter auch nicht gegeben. Die Schiedsrichter sind genau auf das geschult, dass sie schnelle Entscheidungen am Spielfeld treffen. Nach der ersten Analyse war das auch ein klarer Elfmeter für den Stefan Ebner, weil normalerweise, seitdem wir den VAR haben, tun sich die Schiedsrichter sehr schwer mit Elfmeterpfiffen und warten da lieber das Videostudium vom VAR ab, bevor sie dann einen Elfmeter geben. Und deswegen kann ich diese Entscheidung und auch diese Rücknahme vom Elfmeter überhaupt nicht verstehen. Verstehe auch den Frust bei den Austrianern und würde da die Schiedsrichter jetzt überhaupt nicht in Schutz nehmen. Und das, was ich auch noch kritisieren muss an den Schiedsrichtern, ist, also Stefan Ebner hat gestern auch keinen guten Tag gehabt, also da gab es Abstöße für den GRK, die eindeutige Eckbälle waren, weil der Ball noch vom Tormann gehalten wurde und so weiter, also ganz eindeutige Fehlentscheidungen getroffen, hatte gestern nicht den besten Tag, man kann nicht immer den besten Tag haben, also das will ich da jetzt auch gar nicht.
Haben wir nicht, haben die Spieler nicht, ja.
Genau, das ist menschlich. Aber das, was halt in Österreich wirklich unter aller Sau ist, ist einfach die Kommunikation. Ich meine, da schreiben die Medien drüber, da gibt's jetzt Schiedsrichter-Experten, die sagen, das war kein Elfmeter. Der VAR postet auf Twitter in der Sekunde dieser Entscheidung, dass es kein Elfmeter war. Man kann nicht nachfragen, es wird nicht nach außen kommuniziert. Es ist wie das Schiedsrichterwesen in Österreich fühlt sich wie der Papst alles, oder nicht wie der Papst, Entschuldigung, wie Gott. Alles, was sie sagen, ist absolut und stimmt. und man kann mit ihnen nicht reden, man kann mit ihnen nicht in Dialog treten, sondern die haben einfach die Wahrheit gepachtet. Und wenn ein Austria-Spieler im Strafraum von hinten angeschossen wird und der Ball berührt die Hand, dann ist es natürlich ein Elfmeter. Und es ist so willkürlich, es ist so anstrengend und es ist so müßig, darüber zu sprechen. Und deswegen habe ich das beim Spielbericht komplett ausgelagert, weil man kann darüber einfach nicht mehr normal sprechen. Und ich werde jetzt auch schon wieder emotional, was ich eigentlich gar nicht will. Fakt ist einfach, dass wir ein sehr schlechtes Schiedsrichterwesen in Österreich haben. Wenn ich mir die anderen Ligen anschaue, wenn ich mir auch internationale Schiedsrichter anschaue, die uns jetzt pfeifen im Europacup, da waren schon bessere Schiedsrichter dabei, die das Spiel auch ruhiger geleitet haben als unsere Schiedsrichter in Österreich. Also ich verstehe es nicht, wie man auf so vielen Ebenen so schlecht und so unprofessionell agieren kann. Ja, das ist einfach so.
Okay. Klares Statement von deiner Seite. Ich muss sagen, dass ich die ganze Szene sehr ähnlich gesehen habe wie du. Dass auch ich gesagt hätte, es war für mich keine klare Fehlentscheidung, weil einfach Fakt war, Ball hat die Hand getroffen, die Hand war nicht direkt am Körper angelegt, auch wenn es aus kurzer Distanz war und ist natürlich jetzt vom Kamerawinkel nicht hundertprozentig für mich zu beurteilen oder von außen, Ball wäre auch noch Richtung Tor gegangen. Von daher hätte ich es so gesehen, egal wie die Schiedsrichterentscheidung am Platz ausgefallen wäre für mich ein Wahreingriff eigentlich nicht denkbar, machbar gewesen, weil keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Hätte das nicht gegeben, glaube ich, hätte man argumentieren können, okay, die Distanz war so nah, er war dabei, die Hand gerade hinter den Rücken zu nehmen. Und wenn man es eben aber so gibt, finde ich, wäre für mich auch die Entscheidung zu bestehen gelassen. Aber es gibt da eben einige, die das auch anders argumentieren, anders gesehen haben. Laola hat gleich einen großen Artikel drüber gebracht. Wir haben auch auf X of Thread, also ehemals Twitter, eine große oder ja, größere Diskussion heute schon gehabt, wo unter anderem auch der Michael Fiala, ja, Chefredakteur, Herausgeber von 90 Minuten und Sportbusiness.at, argumentiert hat, beziehungsweise dann aus dem Artikel zitiert hat. Im ersten Moment möchte man den beiden zustimmen, der Ball geht an die Hand, also muss doch ein Elfmeter sein, doch das stimmt nicht. In Regel 12 des offiziellen Regelwerks heißt es unmissverständlich, nicht jede Ballberührung eines Spielers mit der Hand, dem Arm ist ein Vergehen. Ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler den Ball absichtlich berührt oder er den Ball mit der Hand den Arm berührt und sein Körper dabei aufgrund der Hand-Armhaltung unnatürlich vergrößert. Das liege vor, wenn die Armhaltung wegen der Folge einer natürlichen Körperbewegung des Spielers in der jeweiligen Situation noch mit dieser Körperbewegung gerechtfertigt werden kann. Wirft man unter dieser Voraussetzung einen Blick auf die Szene, dann ist das Handspiel nicht strafbar. 90 Minuten hat 4 Schiedsrichter unabhängig voneinander befragt und alle sagen, der Eingriff war richtig und es lag eine klare Fehlentscheidung vor. Wundert mich natürlich auch dahingehend, dass sich da auf einmal alle so einig sind, weil so wie du es eben auch richtig gesagt hast, Stefan, am einen Wochenende wird so gepfiffen, am nächsten Wochenende ist es wieder anders. Mal wird die Wahlkontrolle so ausgelegt, dass ja, fix klare Fehlentscheidung, beim anderen Mal wieder nicht. Also es ist höchst konfus und diffus, das alles irgendwie noch versuchen nachvollziehen zu können als Fan und lässt uns oftmals ratlos zurück.
Ja, und es ist halt schon, es ist halt, ich meine, ja, die Austria hat viele Elfmeter in der Vergangenheit bekommen, aber man muss halt auch sagen, die Austria hat sehr viele Strafraumszenen in einem Spiel und da kann es halt auch einmal sein, dass man gefoult wird. Also es geht mir jetzt gar nicht darum, weil ich das jetzt auch schon wieder gelesen und gehört habe, dass die Austria halt nur mit Elfmeter gewinnen kann. Mir geht es gar nicht um den Elfmeter und deswegen habe ich den auch bei meiner Spielzusammenfassung einfach auslassen, weil das nicht der Punkt ist. Der Punkt ist der, dass ein Joe Handel beim WSG Tirol-Match von hinten angeschossen wird, wo er gerade raufspringt und die Hände jetzt nicht sehr weit weg vom Körper hat, sondern auch die Hände ganz natürlich bewegt, wie man die Hände bei einem Sprung einfach bewegt. Und da ist es ganz klar, dass es ein Elfmeter ist, obwohl der Ball von hinten, also der hat nicht einmal sehen können, dass der Ball von hinten kommt, weil er die Augen in die andere Richtung bewegt hat. Und ich glaube nicht, dass der Joe Handel ein Cyborg ist, der einen 360-Grad-Blick hat. Und da ist es eindeutig auch ohne Diskussion ein Elfmeter. Und jetzt wollen wir halt einfach eine klare Linie haben. Und jetzt sieht der Spieler den Ball, die Hand, er kann die Hand halt nicht weggeben. Ich weiß, die ist angewachsen und auch in der Bewegung, aber die Hand ist tatsächlich nicht hundertprozentig am Körper. Und da können es doch 50 Schiedsrichter anonym sagen, dass das kein Elfmeter ist für sie und dass das eine gute Entscheidung war oder eine richtige Entscheidung. Wir wollen sie verstehen und wir wollen das jetzt nicht von einem Herrn Fiala hören, den ich sehr schätze, und von einem Herrn Sola lesen, den ich auch sehr schätze, sondern wir wollen das bitte vom österreichischen Schiedsrichterwesen erfahren, warum das ein Elfmeter ist und was da genau die klare Linie ist. Was ist die rote Linie, wann ist es ein Elfmeter und wann ist es kein Elfmeter? Wir wissen das alle nicht, wir diskutieren. Ich meine, Gott sei Dank können wir das diskutieren, weil sonst hätten wir überhaupt nichts zu besprechen in diesem Podcast. Aber wir könnten so viel Zeit sparen und so viel Zeit mit unserer Familie verbringen, wenn wir nicht die Aufnahmezeit mit dieser Wahrregel immer machen müssen. Und was ich noch kurz zu den vier Schiedsrichtern, die sagen, und alles war kein klarer, also war ein klarer war kein klarer Elfmeter, also war eine richtige Entscheidung. Wenn ein Abwehrspieler einen Bock macht und ein Tor dadurch verursacht,
ein Tor verschuldet,
wird sich kein Spieler der Mannschaft hinstellen nachher und sagen, der ist schuld an der Niederlage. Die werden auch schützend vor den Spielern gehen. Na, sollen die Schiedsrichter jetzt sagen, ja, der hat schlecht gepfiffen, ja, das war eine Fehlentscheidung? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist halt, ja, es sind vier Schiedsrichter. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Schiedsrichter das sind. Und man kann es nicht nachvollziehen, wer das ist, ob das jetzt der Landesliga-Schiedsrichter sind, ob das Bundesliga-Schiedsrichter sind, ob das FIFA-Schiedsrichter sind. Man weiß es nicht. Vier Schiedsrichter haben gesagt, die Entscheidung ist richtig. Vielleicht finden wir ja auch fünf Schiedsrichter, die sagen, die Entscheidung ist falsch. Und noch einmal, ich glaube auch, vielleicht muss man den Elfmeter wirklich nicht geben, aber wenn ich den so bestimmt gebe, dann kann ich nicht sagen, das ist eine klare Fehlentscheidung und ich ziehe ihn zurück. Punkt. Und dann hätte vielleicht auch der Fitz verschossen. Hätte er ja sein können, ja? Er hätte ja verschießen können. Das hätte ja an dem Spielfluss gar nichts machen können. Und dass dann im Gegenzug quasi das 2:1 gefallen ist für den GRK, will ich auch nicht argumentieren, weil unsere Abwehr einfach Arsch war in der Aktion und sicher nicht ungeordnet wegen diesem fehlenden Elfmeterpfiff. Also es hat dieses Unentschieden andere Gründe als jetzt da dieser Elfmeterpfiff. Mir geht es um die Sache selbst, dass man sich einfach nicht auskennt, was Sache ist. Und das Regelwerk, was du vorher vorgelesen hast, von dem Post, ich weiß jetzt nicht, wie es dir dabei geht, wenn du dir das durchliest. Also
es ist eine Theorie. Es ist eine Theorie, was da steht.
Und es ist auch sehr schwammig. Am liebsten hätte ich, dass man sagt, zwei Handflächenbreite vom Körper oder drei Handflächenbreite vom Körper gilt noch als angelegter Arm. Die Drehbewegung von hinten, keine Ahnung, bla 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 etc. etc. pp. Das kann man doch machen. Jeder Gesetzestext wird so geschrieben.
Ich glaube, du wirst aber nicht alle Eventualitäten abdecken können. Und es kommt natürlich immer beim Pfiff drauf an, beziehungsweise bei der Kontrolle nachher, wo steht der Schiedsrichter, welche Position hat er tatsächlich. Gibt es auch andere Spieler, die dazwischen stehen und das vielleicht verdecken? Auch beim VAR wissen wir natürlich, je nach Stadion ist es teilweise schwierig. Wir haben weit nicht in Österreich so viele Kameraperspektiven wie in Deutschland oder in England oder in Spanien, Italien. Der Fall macht es natürlich die ganze Sache nicht unbedingt einfacher und dann Sachen zu belegen oder zu widerlegen. Vielleicht ganz noch Michael Fiala das abschließend zu sagen, er hat immerhin noch teilweise dann auch recht gegeben oder irgendwo Verständnis gezeigt, wenn er meint, ich verstehe allerdings auch, dass die Regeln oft nicht gleich ausgelegt werden.
Ja.
Das ist halt eben auch ein großer und wichtiger Punkt. Da kann ein Blatt Papier stehen, was ist, wenn es der eine halt mal ein bisschen subjektiv so betrachtet, der andere ein bisschen subjektiv so, macht halt einen Riesenunterschied für eine Mannschaft.
Ja. Nichtsdestotrotz, die Austria hat jetzt am Donnerstag den nächsten Auftritt gegen Banik Ostrava aus Tschechien und muss da schauen, dass sie da einfach drüber kommen und dass sie da vielleicht auch wieder Selbstvertrauen tanken können, dass sie da ähnlich gut auftreten wie in Tiflis, das vor einer Woche der Fall gewesen ist, und dann einfach in die nächste Runde der UEFA Conference League kommen, wo sie dann auch auf machbare Gegner treffen würden, grundsätzlich ohne arrogant wirken zu wollen. Aber wir haben es ja auch schon beim Interview mit Robert Klaus gehört, man soll sich immer mit dem nächsten Gegner beschäftigen und nicht schon mit dem übernächsten Gegner. Und der nächste Gegner heißt eben Banik Ostrava, spielt in der Chance League in Tschechien in der ersten Liga. Die hatten schon drei Runden gespielt. Ostrava ist auf Platz 13 von 16 derzeit, hat allerdings nur 2 Spiele. Andere Mannschaften haben schon 3 Spiele. Warum hat Ostrava 2 Spiele? Weil sie in der letzten Wochenende ein Spiel ausgesetzt haben, und zwar, also am vorletzten Wochenende, wo sie gegen Legia gespielt haben. Die dürften da auch so Joker haben wie in Österreich.
Nee, es war anders, Stefan. Das Spiel ist wegen Regen abgebrochen worden.
Das ist ganz gefährliches Halbwissen, was ich da rein interpretiert habe. Wegen Regen abgebrochen haben, aber ist eben nicht gezählt worden. Und deswegen könnte die Tabellenposition auch besser sein. Sie stehen derzeit eben an 13. Stelle mit einem Punkt und wären dann in der Abstiegsrelegation zu finden, wenn sie am Ende der Meisterschaft auch noch dort wären. Genau. Wenn man auf die letzte Saison blickt, gab es einen Stürmer, den Everton, der 16 Tore geschossen hat und somit der beste Stürmer im Kader war. Der ist jetzt allerdings gewechselt und ist nicht mehr im Kader, spielt jetzt in der Wüste. Aber der 21-jährige Matej Shin hat 10 Tore in der letzten Saison geschossen. Der ist noch da und hat auch schon diese Saison wieder getroffen. Und der Mittelstürmer Erik Prekop ist auch noch da. Der hat ebenfalls in der letzten Saison 10 Tore geschossen und ist auch noch im Kader. Ein weiterer Stürmer ist verletzt, der Philipp Kubala. Und da weiß man, oder Transfermarkt zumindest, weiß nicht, wann der zurückkommt. Das heißt, Ostrava hat gegen Legia Warschau einmal 2-2 gespielt und einmal 2-1 verloren. Deswegen ist Legia Warschau in der Qualifikation weitergekommen in der Europa League Quali. Und Ostrava muss jetzt runter und weiter in der Conference League Quali spielen und trifft da eben jetzt auf die Austria. Ja, mal schauen. In dieser Saison konnte Ostrava noch kein Spiel gewinnen. Sie haben gegen die Bohemians 1-0 verloren. Sie haben eben gegen Warschau 2-1 verloren. Und dann gab es eben gegen Dukla Prag ein 1-1 und gegen Legia Warschau ein 1-1. Aber sie haben in jeder Partie bis jetzt getroffen. Und gegen Teplice, sicher haben sie in jeder. Achso, gegen die Bohemians haben sie 1-0 gespielt, ja. Aber jeder, ja. Heute sind wir beide nicht gut drauf, glaube ich. Sollte wieder mal früher aufnehmen. Genau. Teplice wäre auch derzeit vor Ihnen in der Tabelle. Ja, das heißt, sicher ein unangenehmer Gegner, kein leichter Gegner und trotzdem sehr wichtig für den Verein, auch vor allem finanziell. Jürgen Werner hat das gestern im Interview gesagt, dass man da auf jeden Fall mit der Gruppenphase rechnen sollte, sonst müsste man am Transfermarkt nochmal aktiv werden, und zwar jetzt nicht aktiv werden im Sinne von die Mannschaft verstärken, sondern im Sinne von noch Spieler gehen lassen und Angebote für Spieler, und es gibt derzeit welche für Malone, für Fitz und für Barry, die Spieler dann eher einfach ziehen lassen.
Ja, ist natürlich nicht, wäre natürlich überhaupt nicht in eurem Sinn, aber so wie du es richtig gesagt hast, auch wenn ihr mit eurem Form noch nicht so zufrieden seid, eben Panik bis jetzt auch nicht, dass wir jetzt da voll durchgestartet wären, und ja, schauen wir mal, wer in den beiden Partien dann die Oberhand behält. Bin schon gespannt.
Vom Kaderwert nur ganz kurz, ist es auch ziemlich ausgeglichen. Die Austria hat laut Transfermarkt dann einen Kaderwert von 23,2 Millionen und Panik von 22 Millionen.
Okay.
22,3. Jo, gut. Aber ich würde sagen, wir haben es schon lange genug gesprochen.
Genau, hast du jetzt schon fix gesagt, wenn ihr weiterkommen würdet, wer würde dann warten?
Dann würde Lugano warten, also ist ein Schweizer Verein oder ein anderer Verein.
Celje, glaube ich.
Celje aus Slowenien. Ja. Hm. Habe ich mir beide noch nicht so genau angeschaut. In unserer Stammtischgruppe war nur kurz die Sprache davon, dass Lugano sehr schön sein soll. mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich besser, wenn ich heute nichts dazu sage.
Ja, mein Tipp vom Chris aus der Schweiz, ja, liebe genau. Grüße, der alles muss Gute. Es ja wissen. Genau. Und bei Rapid wäre der, wenn man die Hürde Dundee überwinden sollte, dann AEK Stockholm oder Eto Gjør, also einmal eben Schweden oder Ungarn und Etokör ja der neue Verein von Jovan Sivkovic. Hat man schon gehört. Heute läuft's. Kommen wir zum Tippspiel.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Jo, und schauen wir aufs Tippspiel. Dort haben wir auf Platz 1 das Traummännlein. Gerade erst per Transfer von X angeworben, dort aus der Community. Jetzt schon im Tippspiel ganz vorne mit am Start. 28 Punkte, eben die Führung übernommen vor Rapid Nation 447. Der hat 27 am Konto. Dahinter Olli 1911 und Mission 33 mit 25. Dann Rapid davor Live und Yaki 18 mit 24. Und nachfolgen einige mit 23, 22, dann meiner einer mit 21 und Stefan, für dich muss man noch ein Stückchen scrollen.
Rauf.
nach unten. Okay. Du bist auf Platz 68 derzeit mit 12 Punkten. Das heißt, jetzt im Vergleich mit mir 9 im Rückstand. Aber wir wissen natürlich auch, der Monat ist jetzt noch lang. Erst Ende August wird abgerechnet. Und das heißt, du hast auch noch alle Chancen darauf, zu bestimmen womöglich, wie unser nächstes Special aussieht und ob das eher eben im violetten oder mehr im grün-weißen Gewand daherkommt.
Da bin ich froh.
wir schauen darauf, wie es weitergeht, beziehungsweise wer vielleicht jetzt noch nicht mit am Start ist, zwar uns hört, aber noch nicht beim Tippspiel mit dabei ist, Stefan, ist ganz einfach.
Genau, nogo, kickdie.at/nogo, da könnt ihr euch registrieren. Ist gratis und wenn ihr bei mir schon auf Platz 61 runterscrollen müsst, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele da mitmachen mittlerweile. Also wir sind eine ganz coole, große, feine Community, die die Mannschaften der Austria und von Rapid tippt und zwar nicht nur die Kampfmannschaften, sondern auch die zweiten Mannschaften und die Frauenteams. Das heißt, man hat auch mehrere Tipps und es sind eben, wie der Marco schon gesagt hat, noch viele Spiele bis Ende August und alles ist möglich. Also einfach einsteigen, mitmachen und gewinnen.
Genau, wir haben jetzt gesagt, wir tippen diesmal die Donnerstagpartien und alles inklusive Samstag. Das heißt, am Sonntag, wenn dann die beiden Kampfmannschaften wieder in Einsatz hin, wollen wir natürlich dazwischen abwarten, wie es ausschaut, wie die Quali-Partien ablaufen und dann das in unsere Bewertung mit einfließen lassen. Und wir starten jetzt mit unseren Tipps. Stefan, zuerst für Donnerstag, 7.8. 18:30 Uhr ist Ostrava, hat zu Hause die Austria zu Gast.
0:3.
0:3, ich sag 2:1. Um 21 Uhr heißt es dann Rapid gegen Dundee United.
1:0.
Da sage ich 2:0. Dann, einen Tag später ist in Liga 2 Austria Klagenfurt, Bundesliga-Absteiger gegen die Young Violets.
1:1.
1:1 sagte Stefan, ich sag 2:1. Sind ja beide nicht wirklich optimal. Obwohl du glaubst, Klagenfurt hat am Schluss noch gewonnen gegen Salzburg. Ja, ja. Genau. So. Ja. Also die Young Violets sind nicht optimal mit der Heimniederlage gegen St. Pölten reingestartet.
Wobei man sagen muss, 85 Minuten zu 10. Gleich ein Verteidiger, eine rote Karte, ist immer sehr schwierig zu spielen. Und St. Pölten ja auch einer der besseren Teams wahrscheinlich und auch nicht zu Unrecht als Geheimfavorit gehandelt.
Richtig, richtig. Dann geht's am Samstag weiter mit der Zweitvertretung von Rapid. Die darf zu Hause antreten gegen die Zweitvertretung der Bullen, nämlich gegen Liefering.
2:1.
2:1, sagt der Stefan. Ich habe hier ebenfalls ein 2:1 stehen. Und dann geht's mit dem Frauencup los. Dort treffen die Rapid-Frauen auf den Zweitligakonkurrenten USC Landhaus auswärts.
0:16.
0:16. Ich sage, es gibt ein 1:3. Und
kannst du noch erinnern an die letzte Saison, oder?
Ja, und dann haben wir um 18 Uhr am Samstag noch der SC Melk gegen die Austria Wien Frauen.
0:8.
0:8, dann sage ich 0:9.
Feig.
Ja, das wäre dann schon bis dahin, wie gesagt, am Sonntag dann noch die beiden Kampfmannschaften erneut, aber da wollen wir dazwischen drin jetzt eben noch die Donnerstagspartien abwarten.
Genau. Warte, jetzt muss ich wieder. Zack.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Ich dachte noch, wir sagen noch, was wir gewinnen, aber anscheinend waren wir jetzt schon Aber das sagen wir am Freitag. Jetzt ist schon abgehandelt alles.
Richtig, richtig. Also ja. So viel zum Tippspiel. Stefan, gibt es sonst jetzt noch etwas zu berichten, zu sagen, zu erwähnen? Oder
nein.
Kommt der Rausschmeißer?
Naja, der Rausschmeißer. Ja, genau, der Rausschmeißer kommt noch. Wir haben ja gesagt, dass wir ab jetzt in jeder Folge ein Lied quasi...
Ich hätte noch ganz kurz ein Funfact, wenn er dich interessiert, weil ich jetzt nochmal auf den Tab gekommen bin mit der 11 des Tages. Mhm. Ja, eben nicht nur Doll und Fitz drin, sondern auch zwei Leichtspieler, die jeweils bei der WSG sind, nämlich einmal Moritz Wels, verliehen von Austria, und Benjamin Böckler, verliehen von Rapid, sind dann auch noch in der 11 des Tages drin.
Das wundert mich nicht, weil Moritz Wels schon bei Stripfing irrsinnig gute Leistungen gezeigt hat und der vor allem im Zusammenspiel noch mit Marco Türicin echt viele Scorerpunkte sammeln konnte, noch in der zweiten Liga. Und das ist wirklich ein starker Spieler und ich hoffe, dass der den Durchbruch bei der Austria dann auch schafft.
Wir sind gespannt und halten euch am Laufenden. Sorry jetzt für das Chaos, aber das zieht sich gut durch die Sendung.
Bleibt so. Bleibt so. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Chaos. Wir wollen ja euch jetzt in jeder Woche einen Musiktipp mitgeben, der quasi die Folge dann auch untermalen soll, auch im Gedanken und auch im Nachhinein vielleicht auch hängen bleiben sollen wir euch. Vielleicht kommen wir da ja, geben wir ja auch so Tipps, dass ihr auf neue Lieder draufkommt oder alte Lieder wieder hört. Wir haben noch kein Intro für diese Rubrik. Deswegen, Markus, möchtest du das live machen oder sollen wir das nächste Mal dann erst machen?
Ja, probieren wir es einfach.
Okay,
nur pass auf. Noch fahren. Nachdem bis jetzt alles so glatt gelaufen ist in der Folge.
Passt. Dann werde ich jetzt da unser Lied einspielen und du sprichst dann einfach drüber und ich höre dann einfach wieder auf, ja?
Passt. Das Lied zur Folge.
Naja, okay. Gut. Das Lied
zur Folge. Ja. Wir haben uns beraten und sind irgendwie zu einem kleinen Konsens gekommen. Und du darfst es jetzt präsentieren, Stefan.
Ich bin ja schon ein bisschen stolz auf den Fund, muss ich sagen. Also ich habe dieses Lied gefunden und es gefällt mir wirklich sehr gut. Es heißt Mary's Prayer. Hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Geht inhaltlich auch über was ganz anderes. Ist aber 1987 erschienen von der Band Danny Wilson, die bestand übrigens aus drei Mitgliedern, darunter auch Gary Clark. Und Mary's Prayer war ein weltweiter Hit eben in den 80ern. Und Danny Wilson wurde ist eine Band aus Dundee. Somit passend für diese Woche. Also wir leiten uns das auch um fünf Ecken, aber im Gegensatz zum Wahr, wir begründen unsere Entscheidung.
Genau, und das kommt natürlich wieder in die Shownotes rein, sodass dass ihr euch komplett anhören könnt. Wie gesagt, ich bin für 80er-Mucke immer gerne zu haben, kenne den Song natürlich und finde ihn cool, mal wieder im Ohr zu haben.
Genau, und warum habe ich Gary Clark jetzt so erwähnt? Gary Clark ist ein berühmter Singer-Songwriter, eben aus Schottland, aus Dundee. Und der hat unter anderem Lieder für Natalie Imbruglia und Demi Lovato geschrieben. Ich hätte ihn das auch nicht gekannt, aber ich will jetzt fair sein und sagen, was mir alles Wikipedia gesagt hat heute.
Ja.
Gut, Markus, dann...
Song zur Folge.
So, spätestens jetzt haben wir alle Hörer wieder verloren, die wir in den letzten Wochen uns hart erkämpft und dazugewonnen haben.
Ja, sorry.
Gut, Markus, dann hören wir uns am Freitag nach dem Europacup spielen wieder.
So schaut's aus. Wir hoffen, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Wir wünschen euch schönen Mittelteil der Woche. Unsere beiden Mannschaften natürlich drücken wir die Daumen am Donnerstag und schauen dann mal, in welcher Stimmung wir uns am Freitag wieder hören.
Genau, weil mittlerweile müssen wir wirklich beiden Mannschaften die Daumen drücken, alleine wegen der 5-Jahres-Wertung. Wir müssen schauen, dass wir wieder den Fixplatz für die Champions League haben, weil wenn die Austria der Meister wird, dann soll sie ja in Champions League Ligaphase sofort spielen, weißt du?
Klar, ja. Aber ich meine, es ist ja auch der ein verwegener Plan von dir, die Conference League zu gewinnen und dann fix in der Europa League zu starten, ja, und dann wahrscheinlich Europa irgendwann League. Die Europa League zu starten. Ja. Aber wenn man die Europa League dann gewinnt, dann starten wir fix in der Champions League.
Genau, weiter zu meinem Masterplan, weitere Details zum Masterplan dann am Freitag.
Ja, ich glaube, das nächste Mal haben wir dann der Pinky und der Brain mit am Start. Und nach den Hundebällen von vorhin hätte ich auch natürlich als guten Vorschlag gehabt, who let the dogs out. Aber vielleicht mehr dazu ein anderes Mal.
Genau. Dann in diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und wir hören uns am
Freitag.
Meine ich.
Ja.
Ciao. Baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. Ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.